Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen. Das System Putin. Wie funktioniert es? Und würde das System Putin auch dann noch funktionieren, wenn Wladimir Putin nicht mehr Präsident wäre? Darüber möchte ich gern diskutieren mit Stefanie Babst. Sie arbeitete mehr als 2 Jahrzehnte bei der NATO in verschiedensten Führungspositionen, war zeitweise die ranghöchste deutsche Frau im internationalen Stab des Verteidigungsbündnisses. Seit 2020 ist sie als strategische Beraterin tätig. In ihrem gerade erschienenen Buch beleuchtet sie unter anderem das System Putin. Guten Tag, Frau Babst.
Einen schönen guten Tag, Frau Riedel.
Wenn Sie in Ihrem Buch von Putinismus sprechen, was genau verstehen Sie darunter?
Das System, was der jetzige Präsident mit Hilfe verschiedener Freunde aus den Geheimdiensten vor etwas mehr als 20 Jahren entwickelt hat, ist ein zutiefst autoritäres Regime. Es ist ein kleptokratisches Regime. Es ist ein Regime, das unter dem Strich jede Art von gesellschaftliche und politische Opposition behindert und darauf ausgerichtet ist, einer Gruppe von Unterstützern des Präsidenten jeweils entweder politische oder wirtschaftlich-finanzielle Vorteile zu verschaffen.
Nun sind bekannte Zutaten von Autokratien im Allgemeinen ja bekannt. Und eine der wichtigsten ist ganz sicher, dass man eben Schlüsselpositionen in Staat und Gesellschaft mit loyalen Figuren, mit Gefolgsleuten besetzt. Genau das beherrscht Putin bestens.
Absolut. Er hat damit eigentlich sehr früh begonnen, indem er vor allen Dingen Freunde, Bekannte, Unterstützer aus den sogenannten Machtstrukturen, vor allen Dingen aus dem FSB, also dem russischen Geheimdienst, aus dem er ja auch kommt, rekrutiert hat und sie ganz gezielt auf bestimmte politische Positionen gebracht hat.
Und er hat nicht nur seine eigenen Machtbefugnisse ausgeweitet, sondern er hat auch die Gewaltenteilung schrittweise aufgehoben und Machtentzug für die Regionalverwaltung durchgezogen. Also dass er sozusagen sich an der Spitze des ganzen Gebildes nochmal gestärkt hat.
Es gab ja in den vergangenen 2 Jahrzehnten verschiedene Wahlen zum russischen Parlament oder zum russischen Oberhaus, aber auch Präsidentschaftswahlen. Und er hat diese Wahlen eigentlich jeweils genutzt, um sich selbst fest im System zu etablieren, beispielsweise durch die Gründung einer eigenen Partei und unterstützenden Organisation. Aber er hat auch die Befugnisse, die Kompetenzen des Parlaments, des russischen Oberhauses, des Föderationsrates und auch natürlich einzelner Regionen immer weiter zurückgedrängt.
Es gibt aber auch ideologische Zutaten zum System Putin. Also zum einen wird von ihm immer wieder eine Art großrussischer Patriotismus propagiert. Es geht um die Rückkehr zu vergangener Größe. Und er paart das Ganze mit einer Art Einkreisungsnarrativ. Also wir sind umzingelt von Feinden, die uns übel wollen. Und da kann nur ich, ein starker Mann, Russland retten.
Ja, und das kann man in den vergangenen 10 Jahren oder mehr auch sehr, sehr gut nachverfolgen. Das zieht sich wirklich wie eine rote Linie durch die Politik Putins. Nehmen Sie beispielsweise die Gründung von sogenannten patriotischen Gesellschaften, die im Erziehungswesen, im Kulturwesen, in den Medien sich breit machten und die letztendlich unter der ideologischen Vorgabe des Präsidialamtes eine völlig unkritische und verherrlichende Vergangenheit propagieren, immer angelehnt an die zaristische Größe, an die imperiale Größe Russlands.
Also Zar Putin der Große.
Ja, dass er sich als Alleinherrscher etablieren wollte und auch das erfolgreich gemacht hat. Ich glaube, daran gibt es kaum Zweifel. Aber das System, das er errichtet hat, hängt unter anderem auch davon ab, inwieweit es ihm gelingt, andere wichtige Figuren zu versorgen. Also beispielsweise mit politischem Einfluss, mit Posten, mit wirtschaftlichen, finanziellen und ressourcenrelevanten Posten. Also das hat er am Anfang sehr geschickt gemacht. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, das wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren sehr darauf ankommen, ob er in der Lage ist, dieses System der Machtverteilung weiter aufrechtzuerhalten, weil durch den Krieg ist das natürlich gestört worden.
Also auf alle Fälle die Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Das machen doch aber letztendlich alle Autokraten oder autokratisch regierenden Staatenlenker. Was ist das spezielle System Putin dabei?
Also wir haben es bei diesem System ja mit einer Macht zu tun, mit einem Land zu tun, das bis an die Zähne bewaffnet ist, konventionell und auch nuklear. Und natürlich könnte man jetzt sagen, natürlich auch autoritäre Regime wie beispielsweise in Teheran, im Iran oder auch Nordkorea haben sich in den vergangenen Jahren sukzessive bewaffnet. Aber es spielt natürlich sehr geschickt mit der politischen Karte der nuklearen Drohung und ist ganz eindeutig seit Jahren bereit, militärische Gewalt zur Durchsetzung seiner strategischen Ziele anzuwenden. Und ich glaube, das ist durchaus ein Unterschied zu dem, was man in anderen autoritären Regimen sieht.
Das wäre aber jetzt sozusagen nach außen gerichtet, nach innen gerichtet. Weiß ich nicht, kann man so weit gehen, dass man sagen, dass er in seinem Versuch, Illoyalität, Kritik, Opposition im Keim schon zu ersticken, weitergeht als vielleicht andere Autokraten?
Jedes autoritäre Regime hat seine eigenen Charakteristika, seine eigenen Spielregeln. Aber es gibt, ich komme mal wieder auf den Iran zurück, auch dort Strukturen, die sich primär aus den Sicherheitsapparaten der Militärführung, der Sittenpolizei rekrutieren. Und auch dort wird, ähnlich wie in Russland, das ganze Spektrum von Einschüchterung bis hin wirklich auch Tötung, also von Oppositionellen eingesetzt. In dieser Hinsicht würde ich nicht sagen, dass das russische System jetzt so einzigartig ist. Es ist vielleicht einzigartig auch in der Art und Weise, wie es bereit ist, eben diese Gewalt nach außen auch einzusetzen. Das würde für mich der wesentliche Unterschied.
Und nach innen haben wir in dieser Woche gesehen, wie weit dieses, Sie nennen es, präsidiale Spinnennetz aus Einfluss, Loyalität, Lob und aber eben auch Bestrafung geht. Wegen Hochverrat und Verbreitung von Fake News wurde der oppositionelle Karamosa in dieser Woche zur Höchststrafe von 25 Jahren verurteilt. Das hat es selbst im System Putin in dieser Härte der Strafe bisher noch nicht gegeben. Und das zeigt einmal mehr diese Mischung aus Belohnung von Loyalität und Bestrafung von Illoyalität, oder?
Ja, Präsident Putin hat sehr früh darauf gesetzt, dass insbesondere größere Teile der ja sich entwickelnden Mittelschicht, der besser ausgebildeten gesellschaftlichen Schichten in Russland finanziell, sozial zufriedengestellt werden, weil er damit die Hoffnung verbunden hat, dass sich aus diesen Schichten heraus, insbesondere in den urbanen Zentren, in den großen Städten, keine fundamentale Opposition heraus entwickelt. Aber wir haben gesehen an diesem Beispiel, aber auch an anderen Beispielen, dass Oppositionsführer nach wie vor zumindest vereinzelt unterwegs werden. Und die werden dann natürlich mit der gesamten Härte bestraft, um diese Abschreckung noch einmal zu unterstreichen.
Zur Kontrolle gehört eben auch Medienkontrolle. Und dass unabhängige Denkfabriken, inländische und ausländische Wissenschaftseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen entweder sehr stark kontrolliert oder verboten werden. Verbreitung von Desinformation und Propaganda, Wahlfälschung, Ausschaltung, Behinderung oppositioneller Parteien. Aber das, wie gesagt, sind alles Zutaten, die wir aus anderen Zusammenhängen auch kennen und was vielleicht nicht in der Härte der Form, aber wir auch bei einem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, beim ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump gesehen haben. Inwieweit muss man in diesen Instrumentenkasten auch die Persönlichkeit Putin einbeziehen? Was ist der für Sie, der Mann? Ein Wahnsinniger oder ein machtpolitischer Gigant, ein Staatsterrorist oder gar ein Mafiaboss?
Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Er ist auf jeden Fall jemand, der aufgrund seiner Sozialisierung in den geheimdienstlichen Apparaten sehr taktisch denkt, sehr opportunistisch denkt, der in Kategorien von Nullsummen denkt und innen- und auch außenpolitisch immer so gehandelt hat.
Was heißt das konkret, in Nullsummen denken für Sie?
Also, dass Kompromisse für ihn eigentlich kaum vorstellbar sind, weil es eigentlich in seiner Gedankenwelt immer nur darum geht, dass wenn eine Seite einen Vorteil hat, muss die andere Seite automatisch als Verlierer dastehen. Die Vorstellung, die bei uns in demokratischen Staaten vorhanden ist, dass man einen Ausgleich sucht unterschiedlicher Interessen, ist in seinen Augen eigentlich eher ein Ausdruck von Schwäche. Wenn er einen Punkt machen kann, bedeutet das für ihn in der Regel erst einmal einen Sieg, weil die andere Seite verliert. Das meint man mit Nullsummenspiel. Und er ist sicherlich auch ein sehr, sehr intensiver Beobachter. Und mit Beobachter meine ich vor allen Dingen, dass er ja seit Jahren unsere westliche Haltung, unsere Politik, unsere gesellschaftlichen Schwächen beobachtet und daraus seine Schlüsse gezogen hat, insbesondere was seine Entscheidung angeht, einen umfangreichen Vernichtungskrieg gegen ein Land zu führen, sein Nachbarland.
Sie glauben, schreiben Sie in Ihrem Buch, dass Putins Führung bröckelt. Wo sehen Sie dafür Indizien?
Also es gibt eine Reihe von indirekten Anzeichen. Nehmen Sie beispielsweise die Anzahl der Selbstmorde oder Morde, wenn man das vielleicht so eher bezeichnen will, von etlichen Oligarchen. Wir haben seit Kriegsbeginn ja nicht zufällig etwas mehr als 20, 25 einflussreiche Akteure, die zusammen mit ihren Familien auf einmal von Balkonen stürzten oder Selbstmord begangen haben. Das ist für mich unter anderem auch ein Indiz, dass es dort Opposition gegeben hat oder zumindest Absetzungsbewegung. Dann haben wir auf der Seite der Regionen einige Regionalführer, wie beispielsweise in Tatarstan oder Jakutien. Das sind Regionen, die ganz besonders betroffen sind durch die Rekrutierung von militärischem Personal, das in die Ukraine geschickt wird und einen überproportionalen hohen Blutzoll dort zahlen. Und die Absatzbewegung, die Kritik, die auch von dort ausgekommen ist, beispielsweise an den Einberufungsgeschichten, ist letztendlich auch ein Zeichen dafür, dass also nicht alle systematisch mundtot gemacht werden können. Und wenn man dann zum Dritten eher in die Apparate selber schaut, dann sehen wir natürlich neue Akteure, wie beispielsweise den Wagner-Führer Prigozhin, der da auf einmal auftaucht und sehr präsent in der politisch-medialen Landschaft Russlands ist und den Verteidigungsminister herausfordert, den Präsidenten kritisiert, aber wie gesagt seine eigenen Machtspielchen spielt. Also das sind zusätzliche Figuren, die jetzt aufgetaucht sind und die muss Putin am Ende natürlich kontrollieren können. Zumindest wird er es versuchen.
Aber in der Bevölkerung scheint es so zu sein, als ob da immer noch eine Mehrheit hinter der sogenannten Spezialoperation, also dem Krieg in der Ukraine und damit hinter Putin zu stehen scheint.
Ja, das ist leider so. Das zeigen sowohl Umfragen, wenn man auch die mit einer gewissen Vorsicht genießen muss. Aber es gibt natürlich in der Gesellschaft keine irgendwie gearteten Ansätze, die sich in meinen Augen zumindest erkennen lassen von organisierter Opposition, politischer Opposition oder Dissens. Und die wenigen, die sich da am Anfang der Spezialoperation, der sogenannten, auf die Straße getraut haben, um zu protestieren, die sind ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße gefegt worden, sind in Gefängnissen gelandet, haben Berufsverbote bekommen. Und das hat natürlich eine Wirkung auf eine Gesellschaft wie die russische.
Also das heißt, Sie würden sagen, die Tatsache, dass die Kritik, die aus der Gesellschaft kommt, relativ verhalten ist, trotz ausbleibender, klarer militärischer Erfolge, trotz steigender Zahlen von Gefallenen, trotz der Einführung einer Kriegswirtschaft, die ja auch soziale und wirtschaftliche Härten mit sich bringt, hat etwas damit zu tun, dass man sich einfach fürchtet, zu protestieren?
Zum Teil ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Gesellschaft bereits seit fast 20 Jahren einer staatlichen, sehr systematischen Gehirnwäsche ausgesetzt ist, einer permanenten Propaganda, die 24 Stunden, 7 Tage in der Woche auf die Leute einrieselt. Das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen. Die einen versuchen das sozusagen auszublenden und komplett zu ignorieren und gehen dann einfach ihrem Alltag nach. Viele andere haben sich in Autos, Fahrräder und in andere Bewegungsmittel gesetzt und sind mittlerweile in Georgien, in Litauen, in der Türkei oder halt im Exil gelandet. Das sind dann die eher besser ausgebildeten, smarteren, auch jüngeren Leute. Und in den großen urbanen Zentren, wie beispielsweise in St. Petersburg oder auch in Moskau, können Sie ja den Kriegsvorgang nicht im Alltag oder im Straßenbild sehen. Nicht? Da geht das Leben quasi normal für die Leute weiter. Und Präsident Putin wird alles daran setzen, dass insbesondere im westlichen Teil Russlands, in diesen großen Städten, diese sogenannte Normalität weiter aufrechterhalten bleiben kann.
Wenn Sie Anzeichen sehen für, nennen wir es, Gefolgsverweigerungen, also bei den Gebietsgouverneuren oder Spitzenpolitikern, dann ist das ja meistens eher so, dass die mit dem Krieg unzufrieden sind, aber nicht etwa, weil sie gegen ihn sind, sondern weil sie einen noch intensiveren Krieg wollen. Wie weit, Sie nannten schon das Stichwort Wagner, Söldnerchef Prigozhin, wie weit, meinen Sie, kann dieser Widerstand der Machtklique von dieser Seite gehen, bis hin zu einem Militärputsch oder Staatsstreich?
Also wir bewegen uns natürlich jetzt sehr, sehr im Bereich von Spekulationen. Ich habe in meinem Buch verschiedene Annahmen beschrieben, auf denen man ja sozusagen Szenarien entwickeln kann. Es gibt eine Vielzahl von Szenarien, die man da sich vorstellen kann, aber es gibt genauso viele, wie Donald Rumsfeld mal gesagt hat, Unknowns, Unknowns. Also wirklich Dinge, die wir heute nicht wissen können und die sich entwickeln. Aber ich habe im Blick immer noch so die Ereignisse von 1991. Das ist zwar sehr lange her, aber auch dort entwickelten sich relativ plötzlich im Zuge der Auflösung der Sowjetunion und in den ersten sehr stürmischen Monaten der jungen unabhängigen Republik Russland auf einmal Oppositionsgruppen aus dem Militär heraus, aus den Machtstrukturen heraus. Ich würde so etwas nicht komplett ausschließen wollen.
Wir reden Tacheles mit der sicherheitspolitischen Analystin und Autorin Stefanie Babst. Wir diskutieren über den Putinismus und das System Putin, das sie in ihrem aktuellen Buch analysiert. Sie war viele Jahre bei der NATO, spricht etwas Russisch, war häufiger in Moskau und hat viele Kontakte dort. So, jetzt haben wir bisher so ein bisschen versucht, das System Putin und die sich abzeichnenden Widerstände auch gegen ihn zu beschreiben. Viele spekulieren jetzt, dass Putin sich mit dem Ukraine-Überfall tatsächlich verzockt hat und dass mittlerweile sein politisches Überleben am Ausgang dieses Krieges hängt. Glauben Sie, dass das System Putin auch funktionieren würde ohne Putin?
Das ist eine Frage, die er sich wahrscheinlich seit längerer Zeit stellt. Das nehme ich zumindest an, weil es ja bei ihm auch darum geht, seine eigene Legacy, seine Nachfolge, auch mit Blick auf die Wahlen, die zumindest 2024 terminiert sind, zu überlegen, sollte er noch mal antreten und wenn er nicht antritt als Präsidentschaftskandidat, wen könnte er aus dem Kreis seiner Vertrauten als Kandidaten vorschlagen? Und der Zeitplan, den er im Kopf hat, ist ganz sicherlich im nächsten Jahr, wenn dort Wahlen anstehen werden. Bis dato wird er Erfolge militärischer Art vorzeigen müssen. Er wird ganz sicherlich deutlich machen wollen, dass Russland außenpolitisch nicht isoliert ist, sondern dass ihm starke Freunde und Partner weiter an der Seite stehen. Er wird weiterhin versuchen, vor allen Dingen seinen Schulterschluss mit China, aber auch mit Indien und den anderen sogenannten BRICS-Staaten zu unterstreichen. Und das werden Bilder sein, die also permanent transportiert werden, um den Menschen Glauben zu machen, hier ist sozusagen alles in Ordnung. Ich bin weit davon entfernt zu glauben, also dass das System Putin ohne weiteres zusammenbrechen wird, weil das eben ein System ist, das sich über einen langen Zeitraum etabliert hat, vor unseren Augen, das entweder eruptiv oder langsam implodierend vielleicht sich zu irgendeinem Zeitpunkt verändern könnte.
Also Sie spekulieren ja sogar, dass er eine Art scheinbaren Machtverzicht üben könnte, indem er bei den Präsidentschaftswahlen nicht nochmal selbst antritt, obwohl er könnte und sogar 6 Jahre später, 2030 erneut, sondern dass er jemand ins Rennen schickt, der ihm zwar genehm ist, der seinem System dient, aber eben vielleicht weniger verbrannt ist durch den Ukraine-Krieg, je nachdem, wie der sich jetzt entwickelt?
Ja, das wäre ein solches Szenario. Ich habe die Erinnerung an Gespräche mit russischen Kollegen, die liegen also kurz vor dem Beginn des Krieges. Und dort haben wir darüber diskutiert, ob Putin eventuell ein sogenanntes iranisches Szenario ins Auge fassen würde. Also sich so wie so eine Art von Ayatollah, Supreme Leader, also oberster Beschützer des russischen Staates, so ein Stück weit nach hinten begeben würde und dann eben beispielsweise Leute aus seiner Gefolgschaft in das Präsidentenamt hieven könnte. Meine russischen Freunde waren der Meinung, dass das durchaus ein realistisches Szenario sein könnte.
Wer könnte dann so eine Figur sein, die das System nicht in Frage stellt oder es radikal verändern will, eine eigene Machtbasis hat, die aber andererseits nicht zu stark sein darf? Denn sonst kann Putin seinen Einfluss hinter den Kulissen ja in einem solchen Fall nicht mehr geltend machen.
Also Putin hat ja schon viele Mitstreiter verbraucht. Also er hat Ministerpräsidenten ernannt, er hat Vorsitzende des Präsidialapparates ernannt, hat sie dann wieder entlassen. Ich denke fast, es ist Schall und Rauch. Also irgendjemand wird erfinden aus dieser Corona. Ich würde mal schätzen, eher jemanden auch, der aus den Sicherheitsapparaten, aus dem FSB beispielsweise kommt. Ich könnte mir jetzt nicht unbedingt Herrn Medvedev vorstellen, der auch durch seine Ausbrüche sich ja wirklich auch ein Stück weit international, also noch mehr diskreditiert hat, als das Regime es ohnehin schon getan
aber
hat.
Aber ein langjähriger Busenfreund ist, mit dem er ja schon ein paar Mal das Spielchen gespielt hat.
Richtig,
dass
ja.
sie das Amt des Präsidenten und das Amt des Premierministers untereinander ausgewürfelt haben, sozusagen.
Ja, das stimmt. Aber Putin, glaube ich, ist jemand, der auch gerne eine frische Figur nimmt. Jemand, der noch quote unquote, also unverbraucht ist. Irgendeine Figur wird er schon finden, die einigermaßen präsentabel ist und die er dann in einem Wahlkampf an der Spitze seiner eigenen Partei aufbauen kann.
Wir sollten noch ein paar Minuten verwenden, Frau Babst, auf die aktuelle Situation im Ukraine-Krieg vor dem Hintergrund des Systems Putin. Da gibt es jetzt Rufe, die sind nicht mehr allzu verhalten, muss man sagen, von verschiedenen Seiten kommend, den Krieg zu beenden. Und die werden lauter. Da ist nicht zuletzt auch ein US-Außenminister Blinken, der Anfang April Amtskollegen zu virtuellen Gesprächen über einen gerechten und anhaltenden Frieden geladen hat. Sollte ein stärkeres Gewicht auf Verhandlungen jetzt gelegt werden aus Ihrer Sicht?
Ich frage mal zurück, mit wem möchten Sie denn verhandeln?
Mit den aktuell real existierenden Figuren. Ich meine, wir müssen die nehmen, die wir haben.
Und da haben wir zwei, die ihre Verhandlungsbereitschaft nicht gerade in den Vordergrund stellen. Die russische Seite hat bis zum heutigen Tage Verhandlungen abgelehnt. Und das tut auch die ukrainische Seite. Ich werde Sie nicht überraschen, wenn ich sage, dass ich die ukrainische Seite natürlich komplett verstehen kann und ihre Position unterstütze. Ich bin eigentlich eher geneigt zu sagen, man kann natürlich über Gefangenenaustausche weiter verhandeln. Man kann verhandeln über Getreidelieferungen. Man kann auch weiter reden beispielsweise über das, was für die NATO wichtig ist, über militärische Risikominimierung.
Aber wird man auch reden müssen, dass die Ukraine darüber nachdenken, Gebiete an Russland abzugeben? Denn selbst innerhalb der NATO, Frau Babst, ist es doch mittlerweile so, dass man offen davon spricht, dass es in absehbarer Zeit zumindest nicht möglich sein wird, etwa auch die Krim zurückzugeben.
Ja, das höre ich natürlich auch und bin jedes Mal ein bisschen, ich wähle jetzt mal meinen Begriff vorsichtig, nicht gerade amused, weil das Menschen sind, die von dem militärischen Geschehen so weit entfernt sind wie Sie und ich vom Mond. Da kann man natürlich in einer Amtsstube schön sitzen und sagen, wir sollen verhandeln für die Leute, die hinter der Frontlinie leben, die in besetzten Gebieten leben. Was wollen Sie denen sagen? Dumm gelaufen für euch, sorry, wir möchten jetzt aber gerne einen Waffenstillstand, weil wir möchten uns damit ein bisschen besser fühlen. Nein, natürlich muss die ukrainische Seite versuchen, so viele Gebiete wieder zurückzugewinnen, weil eben in diesen besetzten Gebieten Männer, Frauen, Kinder und alte Leute dem Vernichtungsfeldzug der Russen ausgeliefert sind. Und wir hören ja jeden einzelnen Tag, was das für diese Menschen bedeutet. Ein für mich unerträglicher Gedanke, zu sagen, also wir wollen jetzt sozusagen Waffenstillstand, das wird dann ja letztendlich ein eiserner Vorhang sein, der sich irgendwo durch das Gebiet der Ukraine legt und die Leute, die dahinter, also in den besetzten Gebieten leben, zu einem Schicksal verurteilt, das ich mir gar nicht ausmalen möchte.
Das heißt, Sie würden, wie US-Außenminister Blinken, auch einen Waffenstillstand nicht befürworten. Er spricht von einer zynischen Falle, die ein solcher Waffenstillstand sein könnte, weil er letztlich die Geländegewinne zementieren würde und dann Zeit gibt, um aufzurüsten und sich neu zu positionieren.
Wir müssen ja sehr im Auge behalten, dass wir ein Gegenüber haben in Russland, das in keinster Weise diese strategische Zielsetzung, also der Unterwerfung der Ukraine, aufgeben wird. Putin, ich sag's mal ganz, ganz deutlich, möchte die Ukraine in eine Art von Ground Zero verwandeln. Und er hat sich in den letzten 15 Monaten sehr bemüht, genau das zu tun. Die konventionelle Zerstörung, die die Ukraine jeden einzelnen Tag erleiden muss, auf ihre Städte, auf ihre Stellung, auf Menschen, ist wirklich unglaublich. Jeder einzelne Tag hat Präsident Putin aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich höre damit auf. Also der Ball liegt eindeutig bei ihm. Er ist der Aggressor. Er kann jeden einzelnen Tag diesen Krieg beenden.
Kann er eben letztendlich in seiner eigenen Logik nicht. Denn wir haben ja über das System Putin und auch die Frage, ob mittlerweile sein politisches Überleben an dem Ausgang des Krieges hängt, diskutiert. Würde er heute hier und jetzt Stopp sagen, würde er sein eigenes politisches Schicksal möglicherweise riskieren.
Das ist eine Interpretation, die ich nicht so ganz teile, weil ich nach wie vor denke, dass der Krieg in großen Teilen in der russischen Gesellschaft keine so elementare Rolle spielt, vor allen Dingen nicht in den urbanen Zentren. Die Leute blenden es aus, ähnlich im Übrigen wie bei uns, wo die Ukraine-Fatigue ja auch in großem Maße um sich gegriffen hat, und gehen ihren eigenen Dingen im Alltag nach. Und wenn Herr Putin erklären würde, wir haben diese Spezialoperation jetzt ganz erfolgreich geführt, wir haben diese und diese Gebiete besetzt und wir bleiben da jetzt die nächsten 100 oder 200 Jahre, dann wäre das auch kein Grund, mit Opposition oder Aufschrei in Russland zu rechnen.
Gut, aber das heißt, dass Sie sagen würden, dieser Krieg ist letztlich nur mit militärischen Mitteln zu beenden. Und wenn wir ihn denn beenden sollten, dann muss es irgendwann eine Art Friedensabkommen geben. Was bringt uns denn dazu zu glauben, dass Wladimir Putin ein Abkommen einhält?
Wenig. Deshalb habe ich in meinem Buch den strategischen Vorschlag gemacht, sich an George Kennan zu erinnern, den amerikanischen Diplomaten, der 1946 sein berühmtes langes Telegramm geschrieben hat und darin die Eindämmungsstrategie des Westens oder die Kernelemente beschrieben habe. Ich bin davon fest überzeugt, wir müssen diesen Putinismus in seinem Aktionsradius begrenzen, zurückdrängen und wir müssen vor allen Dingen auch bei uns ihn als Gegner annehmen und nicht als ein abstraktes, irgendwie zwar unangenehmes Teil, was da irgendwo draußen ist, aber mit uns selbst nichts zu tun hat. Damit können wir weder die Ukraine unterstützen, noch die Destabilisierung, die Russland ja auch in unseren eigenen Gesellschaften, auch bei uns vornimmt, nachhaltig zurückdrängen.
Als langjährige NATO-Insiderin muss ich Ihnen zum Schluss noch die Frage stellen, wer kommt denn nach Jens Stoltenberg in der NATO? Also dessen Amtszeit endet wahrscheinlich endgültig, ist ja schon mal verlängert worden wegen des Ukraine-Krieges. Jetzt endet sie im September. Traditionell nimmt dieses Amt ein Europäer ein, weil der Oberbefehlshaber der NATO aus den USA kommt. Tja, wen sehen Sie da? Sollte es ein Osteuropäer oder eine Osteuropäerin sein?
Dieser Prozess der Auswahl des Generalsekretärs oder der NATO-Generalsekretärin ist ja ein sehr wenig transparenter. Ich habe da keine weiteren Einblicke, sondern höre auch nur so ein bisschen, wer sich da selber in Position bringt. Aber wenn es Namen gibt, die in meinen Ohren zumindest positiv klingen, dann ist es beispielsweise der Name des jetzigen britischen Verteidigungsministers Ben Wallace. Jemand, der wirklich hochkompetent ist.
Aber weder aus dem Osten kommt noch eine Frau. Frau ist.
Wir brauchen ja nicht jemanden nach Gender-Gesichtspunkten. Wir brauchen jemanden, der in der Lage ist, diese Allianz strategisch weiterzudenken und weiterzuführen. Wir könnten uns natürlich, ich würde das auch schön finden, eine Frau vorstellen. Da gibt es einige Kandidaten, die das intellektuell, politisch machen könnten. Ob sie den Konsens aller haben, weiß ich nicht. Was ich in den 20 Jahren meiner NATO-Beteiligung mitbekommen habe, ist, dass leider sehr viele Hauptstädte eher sagen, wir wollen eher einen quote-unquote schwächeren Generalsekretär, den wir dann sozusagen auch ein Stück leiten können, als eine wirklich starke Figur.
Stefanie Babs, gerade hat sie ein Buch veröffentlicht. Es heißt Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel und ist bei DTV erschienen. Vielen Dank, Frau Babs.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.